Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die Frage, was passiert, wenn uns die KI einsperrt. Und ja, sowas passiert. Wo das passiert, das werden wir klären. Also es geht ein bisschen darum, ob uns KI ängstigt oder ob wir gut damit umgehen können, ob das Thema überhaupt eigentlich eher in die Fiktionalität gehört oder ob Teile davon vielleicht auch gerade im Umgang dieser neuen Intelligenzen, unter Anführungszeichen sehe ich das immer ganz gerne, tatsächlich auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen sind. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Frau besprechen zu dürfen, die sich ganz in diese böse KI hinein versetzt oder verbissen hat. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Österreichs. Ihre Bücher verkaufen sich wirklich millionenfach. Ich glaube, wir stehen momentan bei 4 Millionen. Und ich freue mich, dass sie da ist und sie sich die Zeit nimmt. Hallo und herzlich willkommen, Ursula Potanski.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Ursula, ich muss natürlich mit dir über KI reden, aber ich möchte dich noch ganz kurz ein bisschen vorstellen, weil nicht alle, also unverständlicherweise, aber trotzdem gibt es welche, die dich vielleicht nicht so gut kennen. Also du bist Wienerin oder, ja. oder Niederösterreicherin?
Ja, also ich bin so südliches Wien, beginnendes Niederösterreich zwischen diesen zwei Polen kann man gar nicht sagen, aber so also in der Ecke bin ich aufgewachsen und immer noch zu Hause.
Du hast unglaublich viele Auszeichnungen bereits bekommen für deine Bücher, also das, was du machst, also teilweise für Kinder, aber also dieses Buch, über das wir heute reden oder über das Thema, ist für Erwachsene, es ist ein Thriller, aber du hast dich sozusagen durch mehrere Genres schon so durchgeschrieben, wenn man so möchte. Ich möchte eines erwähnen, weil das werden vielleicht auch viele Eltern erkennen, weil es möglicherweise ihre Kinder in der Schule gelesen haben, weil es ein Standard mittlerweile ist. Es heißt Erebos und hat auch ein bisschen mit KI zu tun.
Tatsächlich, ja.
Und ist sicher das erfolgreichste Buch von dir, würde ich jetzt mal sagen. Ganz, ganz kurz, bevor wir in die KI eintauchen, wie leicht fällt dir das Schreiben, wie leicht geht es sozusagen vom leeren Dokument weg?
Wenn die Idee da ist und wenn sie mich gepackt hat, dann ist es eigentlich relativ leicht. Also ich habe jetzt nicht diese Angst vor der berühmten ersten leeren Seite. Die habe ich nicht. Aber auch aus dem Bewusstsein heraus, dass ich ja jederzeit löschen, ändern, umarbeiten, überarbeiten kann. Das ist das Angenehme, finde ich, beim Schreiben, dass ja nichts in Stein gemeißelt ist. Also ich mache ja jetzt nicht den David des Michelangelo, wenn ich einmal daneben haue, ist alles vorbei. Sondern so ein Buch ist ja eh so wie so eine, weiß ich nicht, wie etwas, das man knetet und hin und her wursteln kann, noch bis man zum Schluss einigermaßen zufrieden ist damit.
Aber wenn man so wie du wirklich in einer Höhe angekommen ist, wo so quasi jedes Buch wird ein Erfolg, jedes Buch verkauft sich sehr gut, du bist eine Vielschreiberin. Ich glaube, dein letztes Buch ist im Frühling 2023 erschienen oder
im
Frühsommer.
Im August, ja.
Oder Sommer, ja, okay. Und jetzt ist schon wieder das nächste da. Also du hast eine ziemliche Frequenz. Macht dir das Sorgen, dass du sozusagen irgendwann leer bist, dass nichts mehr kommt aus dir?
Das gar nicht so eigentlich. Nein, also ich find diese zwei Bücher im Jahr, das klingt immer so wahnsinnig viel. Ich meine, es ist relativ viel. Aber es klingt so, als hätte ich gar keine Freizeit mehr und als würde ich nur am Laptop sitzen und tippen. Und das ist es tatsächlich nicht. Sondern ich finde, man kann ohnehin nicht mehr als 4 oder 5 Stunden am Tag konzentriert schreiben. Also zumindest ich kann es nicht. Es gibt, glaube ich, schon Kolleginnen und Kollegen, die das hinkriegen. Bei mir kommt nach 5 Stunden nichts mehr raus, was in irgendeiner Form brauchbar wäre. Das heißt, ich habe einen 4 bis 5 Stunden Tag. Mhm. Es ist schon so, dass natürlich noch andere Sachen zum Job auch dazugehören. Aber wie Recherche oder wie auch Pressearbeit etc. Aber das ist alles jetzt nichts, was großartig belastet oder ins Gewicht fällt. Und ich finde eigentlich, dass ich es wahrscheinlich leichter habe als ein Großteil der sonstigen berufstätigen Frauen. Weil ich es mir super gut einteilen kann, weil niemand sagt, wieso sitzt du nicht um 9 am Schreibtisch und schreibst, sondern wenn ich Lust habe, schreibe ich halt um 5 am Nachmittag oder um 10 am Abend, was ich nicht tue im Normalfall, aber es ginge.
Ja, da hast du einen Punkt. Viele Frauen sind in ganz anderen, viel strukturierteren, viel einengenderen Arbeitsverhältnissen und können sich das nicht aussuchen. Aber ich habe es ganz interessant gefunden, dass du gesagt hast, 4 bis 5 Stunden, dann ist es sozusagen, dann bist du dann. ChatGPT wäre da noch nicht fertig. Das ist sozusagen ein künstliches Intelligenzprogramm, das niemals müde wird. Und bevor wir ins KI-Thema einsteigen, würde ich dich trotzdem gerne fragen, ob das eine Rolle spielt bei deiner Arbeit, ob du das nützt, ob du sozusagen Programme von künstlicher Intelligenz, keine Ahnung, zum Titel testen oder für irgendwelche anderen Dinge, ob das bei dir auch faktisch eine Rolle spielt.
Ich habe es versucht. Also ich habe bei meinem letzten Jugendroman, der rausgekommen ist im August bei Oracle, habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt einmal. Weil etwas, was ich wirklich wahnsinnig ungern tue, sind so Exposés schreiben, Synopsis schreiben, also das ganze Ding zusammenfassen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe jetzt mal die Prämisse für das Buch ein und sage, schreib mir schreib mir einfach ein Exposé, erfinde ein Ende dazu. Ich hatte jetzt schon eins im Kopf, habe mir gedacht, wer weiß, vielleicht kommt jetzt die künstliche Intelligenz auf was viel Besseres. Und es war richtig schlecht. Also es war so richtig auch so unbrauchbar für mich. Also da steht dann zum Beispiel, aber am Ende lüften sie das Geheimnis. Okay. Damit fange ich als Autorin gar nichts an. Ja, weil welches Geheimnis? Also das im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass es mir in irgendeiner Form nützlich ist. Ich glaube allerdings, ich glaube schon, dass ich das einerseits stark ändern kann, wobei ich da, glaube ich, immer dann trotzdem noch den Ehrgeiz hätte, meine Bücher alleine zu schreiben. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass es ganz, ganz schnell gehen wird, dass wir einen Berg an KI-generierten Büchern haben, die sozusagen so ein bisschen den Self-Publishern das Wasser abgraben könnten. Mhm. Wenn das besser wird. Im Moment ist es, glaube ich, noch unlesbar. Also selbst wenn man sagt, schreibe mir einen Liebesroman, der im, keine Ahnung, London des Jahres 1895 spielt und macht 350 Seiten, eine Dreiecksgeschichte, zack. Und ich glaube, das schreibt das Programm dann tatsächlich.
Ja, ja, ich glaub, es gibt aber, kein es ist Nein.
Nicht also, lesbar.
Also was man sagen kann, ist, von AI-Programmen gibt es niemals ein. Da muss ich noch kurz nachdenken oder das ist nicht mein Thema. Sondern
das habe ich allerdings auch gekriegt. Muss ich auch, ja, ja. Ich habe auch, da wollte ich eine Zusammenfassung von einem meiner Bücher haben und er hat, und dann hat mir das Programm gesagt, geht leider nicht. Also entweder es hat noch keiner eingefüttert, was, ja, was natürlich gut wäre, oder es gibt da irgendwie so eine Art, darf ich nicht, glaube ich aber nicht, weil ich ja weiß, dass schon ganz viele SchülerInnen ihre Hausübungen auf diese Art und Weise hinkriegen. Also ich denke mal, wenn das jetzt der Faust gewesen wäre, dann hätte ChatGPT das gekonnt.
Ja, ich glaube auch, es hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass es nicht auf die Daten noch nicht zugreifen konnte.
Ich denke auch.
Ich habe mir in der Vorbereitung ChatGPT natürlich schon ein bisschen hergeholt und habe mir gedacht, du hast ein neues Buch geschrieben, es heißt Die Burg, und ich wollte von ChatGPT einen super Titel haben und habe gefüttert mit, also ich habe gefragt, verfasse einen Romantitel für ein Buch, in dem die KI Teilnehmende eines Escape-Spiels einsperrt. Und das Ergebnis war, was glaubst du?
Oh.
Also sagen wir mal, nein, ich sag's dir einfach, was war. Es ist nämlich sehr typisch für ChatGPT.
Ja.
Es lautet die digitale Falle, Doppelpunkt, wenn die KI den Escape Room beherrscht.
Ja.
Und da ist halt nicht viel Unterschied zwischen dem Prompt sozusagen und dann dem Ergebnis. Mhm. Aber das heißt, du hättest auch gar keine Lust, sozusagen sowas wie Titel oder wirklich Teile von deinen Büchern mit KI sozusagen assistiert zu schreiben, weil die Ergebnisse noch zu wenig gehaltvoll sind.
Ja, also und wenn wir jetzt bei dem Buch bleiben, da wollte ich von Anfang an, dass es Die Burg heißt. Das war für mich einfach der Titel. Da hatte ich auch zuerst wirklich, also Angst ist übertrieben, aber ich habe wirklich befürchtet, dass das aus Titelschutzgründen eventuell nicht klappen könnte, weil da muss man ja immer schauen, gibt es nicht gerade ein anderes, relativ aktuelles Buch, das so heißt, und wenn ja, muss man das abklären mit den jeweiligen Verlagen. Und ich wollte einfach, dass es Die Burg heißt. Also das war für mich von Anfang an klar, aber es gibt schon auch Buchtitel, wo man sehr lange ringt und sucht und nichts findet. Und da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich mich inspirieren lasse davon, dass ich dann nicht vielleicht, also außer die KI trifft dann wirklich den Nagel auf den Kopf, dann wäre ich mir da auch nicht so schade zu sagen, der Titel ist so gut, hurra, den nehmen wir. Aber meist, was ich eher vermuten würde, ist, dass ich Anregungen kriegen würde und wenn ich von denen aus weiter denke, dass dann was Vernünftiges rauskommen könnte.
Mhm. Ja, es ist halt, wie soll man sagen, also KI, ich sage jetzt wieder mal ChatGPT, weil das ist halt das, was alle kennen, und seit einem Jahr, muss man ja wirklich sagen, ist auch dieses Thema viel, viel präsenter geworden in den Debatten, aber auch, weil es halt ganz viele jetzt nützen, weil das kannst du halt, du kannst auch eine Gratis-Version nützen, du kannst einfach mal schauen, was kommt da raus.
Genau.
Und ich glaube, dass damit die Auseinandersetzung schon ein Stück weitergegangen ist, weil es ein bisschen von dem Schrecken verloren hat, weil ganz viele machen diese Erfahrungen, so wie du oder auch ich, dass man sagt, okay, probiere ich jetzt und so. Und naja, so ganz genial sind jetzt die Dinge noch nicht, die rauskommen.
Ja.
Aber vielleicht helfen sie, so ein bisschen weiter zu denken. Deine Romane sind natürlich fiktional, manchmal sind sie auch tatsächlich Fiction, so richtig Fiction, und sie sind sozusagen für unterschiedliche Zielgruppen, in dem Fall ist es ein Thriller, also man darf sich fürchten, aber du hast auch oft so Themen, die schon gesellschaftspolitisch Relevanz haben, also das Thema Fake News oder Identitätsdiebstahl auf Social Media oder eben künstliche Intelligenz. Wie ist denn die Genese? Also sind das Themen, die dich einfach beschäftigen als Ursula in Österreich lebend und nicht blind durch die Welt gehend? Oder wie kommst du dazu, dass du sagst, okay, und das ist etwas, wo man eben einen Thriller drumherum bauen muss jetzt, das muss ich jetzt schreiben, wie geht das?
Das ist wirklich von Buch zu Buch unterschiedlich. Also ich kann's, die einfachste Variante ist, man sitzt, unterhält sich, wie wir jetzt zum Beispiel, es macht Klick und ich denke mir, wow, ein Thema. Das war zum Beispiel bei Shelter so. Das ist ein Jugendroman auch. Da geht es um eine Gruppe von Studierenden, die eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen und die dann nicht mehr eingefangen kriegen. Und das ist entstanden zwischen zwei Lockdowns in einer Pizzeria mit vier Kolleginnen. Und da haben wir eben darüber gesprochen, über die ganzen Verschwörungsmythen, die da jetzt kreisen, rund um die Impfung, rund um Covid an sich, rund um überhaupt alles, um QAnon. Also wir haben das irgendwie abgesprochen oder durchgesprochen, haben uns alle sehr gewundert, dass manche Menschen, die wir kennen, die wir völlig anders eingeschätzt hätten, da auch so langsam in diese Richtung driften. Und irgendwann habe ich dann wirklich so zum Spaß gesagt, ey, wir sind hier jetzt, ich weiß nicht, 4, 5 Leute, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Geschichten erfinden. Wenn wir uns jetzt zusammensetzen und so einen Verschwörungsmythos uns überlegen und den dann übers Internet rauslassen, ich bin überzeugt davon, wir haben in 1, 2 Monaten haben wir ein paar tausend Gläubige. Und das haben wir dann nicht gemacht, logischerweise. Aber es war so, aber es war, hat dann wirklich so, bin mir gedacht, das ist ein Buch, das ist eine Geschichte, das kann man wirklich als Buch, als Roman schreiben. Also manchmal ist es so, manchmal geht es um viel, viel, viel mehr Ecken.
Aber ist das dann, also wenn ich dir so zuhöre, hat es ja auch ein bisschen was von Verarbeitungspotenzial. Also weil sowas wie diese Verschwörungen oder diese Phänomene, das ist ja nicht nur dir so gegangen, sondern vielen anderen auch, dass man es nicht verstanden hat. Wie kann das eigentlich sein, ja, dass so viele Menschen, die jetzt nicht verrückt sind per se, aber so anfällig sind, so vulnerable Stellen haben und dann so in so Richtungen abdriften? Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, wo man sagt, okay, ich kann gerade das vielleicht nicht wegverarbeiten, es beschäftigt mich und produktiverweise wird es jetzt einfach ein Buch.
Ja, ja. Also es war mir dann auch wirklich ein Bedürfnis, das zu schreiben ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, es ist wahrscheinlich so ähnlich. Irgendwer sagt, es gibt Echsenmenschen, die Kinderblut trinken und dann gibt es Leute, die glauben das. Und so abstrus können diese Theorien und diese Mythen, glaube ich, gar nicht sein, dass es nicht Leute gibt, die aus welchem Grund auch immer, und das verstehe ich tatsächlich immer noch nicht, dann sagen, ja, es entspricht quasi dem, was ich mir eh immer schon gedacht habe. Und die geheimen Eliten und die neue Weltordnung. Und ich denke mir immer, wenn man so ein bisschen logisch nachdenken würde und sieht, dass sich manchmal Leute nicht einmal darauf einigen können, ich weiß nicht, zu welchem Heurigen sie am Abend gehen wollen. Ja, wie soll das denn klappen, dass sich geheime Eliten so erstens mal so geheim halten, dass man nicht weiß, wer, wann, wie und wo, und dass die sich dann auch so einig sind in dem, was da passieren soll. Und dann so unglaubliche Dinge auf die Beine stellen wie eine Covid-Impfung. Also es ist, ja. Ohne Worte.
Ja, na klar, man versteht das nicht, aber ein bisschen ist es vielleicht eine Bewältigungsstrategie, eine mehrfach produktive dann. Verdienst ja auch, also du erhältst dein Leben damit.
Ja.
Was hat dich denn an künstlicher Intelligenz so fasziniert oder fasziniert dich schon länger, weil es eben nicht zum, es ist ja jetzt das erste Mal, dass es das Thema ist, auch in dieser, ich sag mal, in dieser Bösartigkeit dieser Intelligenz, unter Anführungszeichen. Aber was zieht dich zu diesem Thema hin?
Ich glaube, dieser unglaublich bunte Strauß an Möglichkeiten, der sich dahinter versteckt, für eine Geschichte jetzt, hat mich da schon sehr geködert. Und natürlich auch die Tatsache, dass das jetzt was ist, womit wir uns auseinandersetzen werden müssen. Und zwar in vielfacher Hinsicht, weil das ist schon ein bisschen so, wie die berühmte Dose Würmer aufmachen. Wenn wir sie aufmachen, kriegen wir sie quasi nie wieder alles rein und sie zugemacht. Und ich habe mir während ich auch das Buch geschrieben habe, einen Berg von Podcasts angehört, wo eben wirklich auch Entwickler interviewt worden sind und Leute, die da eine ganz, ganz hohe Expertise haben und die richtig Angst davor haben, was passieren könnte. Und das sind jetzt nicht eben Leute, die wie ich, die in Wahrheit keine Idee haben, wie das überhaupt funktioniert. Also ich bin ja technisch jetzt nicht überhaupt nicht so gebildet, dass ich jemandem erklären könnte, wie funktioniert eine KI. Ich sehe nur, was sie tut, wenn ich sie ausprobiere. Und ich kann mir halt von Experten erklären lassen, was da alles noch auf uns zukommen könnte. Und das ist beunruhigend. Und da ist das, was ich in dem Buch geschrieben habe, vergleichsweise wirklich, wirklich ganz harmlos.
Aber wovor haben denn diese Entwickler Angst? Also was sind die Fragezeichen?
Also eines der Dinge, die mir sehr einleuchten, ist zum Beispiel, dass demokratische Wahlen in Zukunft wesentlich schwieriger werden, weil man über KI Informationen generieren kann, die wahnsinnig echt aussieht, die man auch unglaublich breit streuen kann, wo man gegenseitig, also wo sich quasi eine Quelle die andere referenziert, wo man die Ursprungsquelle überhaupt nicht mehr ausmachen kann. Und dann kann man alles machen. Ich weiß nicht, dann kann man eben, weiß ich nicht, zeigen, wie Joe Biden kleine Kätzchen ertränkt und das sieht aus, als wäre es so. Und man kann einfach vollkommene Fehlinformation so aussehen lassen, dass man sie nicht mehr von richtiger Information unterscheiden kann. Und ich glaube, das wird ein richtiges Problem werden, wenn man eben nicht mehr weiß, was ist echt, was ist KI. Und wenn das keine Kennzeichnungspflicht hat und manche Regierungen werden da gar kein Interesse daran haben, dass da irgendwas gekennzeichnet wird, bin ich nicht sehr optimistisch, dass das sozusagen dem gesellschaftlichen Zusammenhalt helfen wird, sondern im Gegenteil, das wird noch viel schwieriger. Jetzt kann man noch sagen, ja, das ist aber nicht wahr, das beleg mir das, kannst du nicht. Also, und dann kann man es aber vielleicht, auch wenn die Daten falsch sind, aber dann gibt es halt x Quellen, die das behaupten und die echt aussehen und wo man dann einen unglaublichen Aufwand betreiben müsste, um herauszufinden oder herauszukitzeln, dass sie es nicht sind.
Also, dass man so Deepfakes einfach auch noch mit einer gewissen Dynamik
und viel seriöser
unter Anführungszeichen aussehen lassen kann. Leider gibt es ja gerade, was Wahlen betrifft, da auch schon eine Geschichte. Ja. Also die Brexit-Abstimmung ist schon so, also wer sich noch erinnert, manipuliert worden, unter Anführungszeichen, mit Cambridge Analytica war das damals und auch die letzte US-Wahl, nein, die vorletzte war das, ja genau, ja. 2016. Und das sagen auch die Experten, gehört hast.
Ja. Ja, und sie sagen also auch noch so Dinge. Also ich zum Beispiel hätte keine große Lust, in ein Flugzeug einzusteigen, das von einer KI pilotiert wird. Sie sagen auch solche Dinge wie zum Beispiel Waffensysteme. Da gab es ja, das war jetzt lange vor unserer Zeit, ich kann es jetzt auch nicht ganz genau rekonstruieren, aber Kuba-Krise, wo es hieß, dass die USA auf Moskau oder umgekehrt. Auf jeden Fall, da saß einer und hat gesagt, das kann nicht sein, weil wenn die schießen würden, würden sie nicht nur 4 Raketen schießen.
Ah, das habe ich unlängst auch nochmal gehört in einem Podcast.
Und das würde eine KI aber nicht sagen. Und das war eben einfach eine Fehlmessung. Da hat einfach das System eine falsche Meldung geliefert. Und da war der eine Mann, der quasi verhindert hat, dass wir uns atomar gegenseitig eben, dass sozusagen der Atomkrieg ausgebrochen ist. Aber einfach, weil der eine Mensch, der gesagt hat, also aus logischer Sicht kann das nicht so sein. Das würde eine KI, aber wahrscheinlich würde sagen, da fliegen Raketen und wir schießen zurück, weil das ist einprogrammiert.
Aber das ist schon ganz spannend, weil es gibt ja vieles, was man einer künstlichen Intelligenz beibringen kann, weil die ja ein ständig lernendes Modell ist und man kann auch ethische Standards einführen. Was aber nicht geht, ist sozusagen dieses moralische Grundgefühl, was Menschen und halt nur Menschen haben. Das haben halt nur wir. Aber es ist, aber wenn ich das richtig höre, dann hast du dich tatsächlich auch viel auseinandergesetzt mit dem, was künstliche Intelligenz gerade so, wo der Status quo ist sozusagen, bevor du in deine Geschichte eingestiegen bist. Aber vielleicht steigen wir kurz in die Geschichte ein. Also, ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ich habe gerade vorher gesagt, ich mache das nicht mehr, dass ich Bücher fertig lese, sonst spoilere ich die ganze Zeit. Also, die Geschichte heißt Die Burg und es geht im Setting, das sage jetzt ich so. Oder könntest du das auch sagen? Na, vielleicht sagst du das, worum es im Setting geht.
Also, es gibt eine alte verfallene Burg, Burg Greifenau, die ein Milliardär kauft, der immer schon eine Burg besitzen wollte. Das hat er in gewisser Weise mit mir gemeinsam. Und der arrangiert sich mit den ganzen Denkmalschutzinstitutionen so weit, dass er sagt, er nimmt sehr viel Geld in die Hand, er richtet diese Burg super her, aber er möchte in den Kellerräumen, da gibt es so eine Art Keller, Labyrinth unterhalb dieser Burg mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Räumen, Hallen, Grotten, Verliesen. Da möchte er eine KI-gesteuerte Escape-Welt einrichten. Und tut das. Und das Buch beginnt damit, dass er einen Testlauf starten möchte mit einer Handvoll von Experten. Das sind zum Teil Rätselexperten, das ist ein Historiker ist dabei, es ist eine Influencerin dabei, die das Ganze dann, sobald es eröffnet wird, promoten soll, etc. Und ja, das läuft dann ein bisschen aus dem Ruder.
Genau, das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Es ist spannend zu lesen. Jetzt Escape Rooms, das ist tatsächlich ein großer Spaß, also für alle, die das nicht kennen. Das ist vor allem in der Gruppe sehr lustig. Also man ist in einem Raum normalerweise oder in zwei Räumen, also zumindest mal in einem, wo es losgeht und dann, wo man eine Lösung finden muss. Und man kann sich Szenarien aussuchen. Also entweder hätte man lieber die Zombie-Apokalypse oder ein eher so ein Harry Potter-Szenario. Jedenfalls werden Rätsel aufgegeben und dann ist sozusagen die Intelligenz der Gruppe gefragt, um diese Rätsel lösen zu können. Und das Faszinierende an deinem Setting ist, dass die KI die Settings quasi maßgeschneidert machen kann. Also man kann dort alles eingeben, was man gerne hätte und dort werden Welten, Räume, Gerüche, alles wird erschaffen. Also es ist viel mehr, als man heute 2024 in einem Keller in Wien, wo das halt hergerichtet wird, ein bisschen abgeranzt machen kann. Und das klingt total faszinierend und Und so fängt es ja auch an, oder? Es fängt ja mit diesem, wir geben der KI, also wir prompten die, also wir geben ihr unsere Vorgaben und dann geht's los. Aber es wird sehr schnell sehr ungemütlich. Warum hast du dich denn entschieden, dass diese KI so schnell sowas, eben sowas bisschen Bösartiges bekommt?
Also die ganz simple Antwort wäre, weil es ja ein Thriller ist und kein Wohlfühlroman, aber auch, weil ich natürlich schon zeigen will, wie wahnsinnig schnell man dann ausgeliefert ist. Ja? Also wenn die KI Zugriff auf sämtliche Türen hat, aufsperren kann, zusperren kann, Licht ausmachen kann, Licht anmachen kann, sie kann es regnen lassen, sie kann in diesen Kellern, ist einfach so viel an Technik, mit der man spielen und die man auch missbrauchen kann, dass ich schon gefunden habe, das muss ich dann quasi nutzen. Und ich glaube, das ist einfach so, wenn ich mir schon so ein Setting baue, dann will ich möglichst alles rausholen, was drinsteckt. Also wenn ich sie jetzt über 200 Seiten hätte nett sein lassen, wäre das wahrscheinlich auch kein, dann wäre das kein interessantes Buch geworden.
Ja, dann hätte ich es nicht so schnell gelesen. Bis dorthin, wo ich es gelesen habe, da hast du natürlich total recht. Ich habe aber ChatGPT auch gefragt im Vorfeld, ob KI bösartig sein kann. Mhm. Und ich lese dir vor. Ah ja, genau. Die Antwort war ein bisschen entschuldigend. Also die Antwort war das. Es gibt zahlreiche Forschungen und Diskussionen darüber, ob künstliche Intelligenz bösartig sein kann oder nicht. Der Fokus liegt oft auf der Entwicklung von KI-Systemen mit ethischer Verantwortung, Sicherheitsaspekten und potenziellen Risiken. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Dingen, die man da dir da weiter oder eher CS weiter aufgezählt hat. Und um abzuschließen, dass es wichtig ist zu betonen, dass nicht alle Forschung zu KI mit negativen Aspekten verbunden ist und dass man sich in der KI-Forschung durchaus bemüht, eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft sicherzustellen. Was denkst du, hat KI recht, dass es eigentlich in dem Bestreben darum geht, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu generieren mit dieser Art von Modelllernen?
Wessen Bestreben ist, finde ich, die Frage. Also es hängt ja immer, es ist immer die Frage, wer nutzt das Werkzeug? Wie gut begreift man das Werkzeug? Und wie groß ist einerseits die Gefahr, dass man es eben missbraucht, und das ist dann wahnsinnig einfach, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und andererseits die Gefahr, dass die KI sich schon bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Ich fand das total interessant, den Vergleich. Eben in einem dieser Podcasts hat der Experte gesagt, also wenn wir jetzt die Generation KI, die wir jetzt haben, das ist alles gut, da hat man das noch im Griff und so. Die nächste Generation, da wird es so sein, als hätten wir zum ersten Mal Kontakt mit Aliens. Das ist also quasi, wir werden dann mit einem Bewusstsein zu tun haben, das uns aber fremd ist. Wo wir nicht wissen, wie es reagiert, wo wir nicht wissen, ob es was will und wenn ja, was es will. Also es wird sein wie ein Kontakt mit einer uns nicht bekannten Lebensform. Und das finde ich schon spooky, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das finde ich auch spooky. Im Buch wird ja, apropos spooky, gibt es auch zwei Spitznamen für diese KI. Eine ist eben spooky, also KI, und eine ist Kismet KI. Und diese Kismet KI Spitzname wird dann immer öfter verwendet, weil sozusagen dieses Schicksalhafte, nicht mehr eingreifbare, auch nicht mehr durchschaubare, wird sozusagen immer stärker und tatsächlich immer bedrohlicher. Ich habe ein paar Expertinnen und Experten auch zum Thema KI gehört und gelesen, und ich bin kein großer Fan von Elon Musk, aber man kann ihm wahrscheinlich nicht vorhalten, dass er technikfeindlich wäre, und sogar Elon Musk sagt, KI hat das Gefährdungspotenzial einer Atombombe. Und dass man sich sozusagen, wenn wir nicht sowas wie die Atomenergiebehörde, sozusagen also etwas, wo man Dinge reguliert und schaut, dass man eben, dass es eben nicht kein Alien wird. Wenn man das nicht hat, dann dauert das nicht mehr lange, weil eben so viel Lernkapazität drinnen ist, dass wir das nicht mehr damit umgehen können.
Und dass wir dann auch Denkprozesse, die im Hintergrund laufen, gar nicht mehr nachvollziehen können. Ich denke mir auch, also selbst wenn man jetzt der KI sagt, rette den Planeten, dann ist das Erste, was die KI wahrscheinlich macht, die Menschheit auszurotten, weil sie sagt, so, und jetzt ist der Planet wieder okay. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwann Schwierigkeiten haben wird, das zu beherrschen wieder. Also es kommt irgendwann, ich meine, das spoilere ich jetzt nicht groß, aber es kommt irgendwann der Moment, wo die versuchen, den Strom abzudrehen, damit die KI sozusagen ausgeschaltet wird und die das aber schon längst umgangen hat und das gar nicht mehr funktioniert. Und wenn das dann, ich weiß nicht, bei einem Waffensystem oder so ähnlich ist und man sagt, nein, aber wir drehen den Strom ab, und dann geht das aber nicht mehr. Also dass wir uns ein bisschen selbst entwaffnen in letzter Konsequenz, dass wir überhaupt nichts mehr gegen diese Intelligenz in der Hand haben, das halte ich für nicht unwahrscheinlich. Mhm.
Jetzt ist ja, so Bedrohungsszenarien, die waren ja lange Zeit einfach auch gute Stoffe für Filme, für Bücher, also keine Ahnung, Blockbuster, wo irgendwelche Meteoriten einschlagen, wo nur noch ein Mensch, meistens ein Mann, natürlich dann alle retten kann, muss und so weiter. Und jetzt haben wir, also wir leben gerade ja in so ein bisschen so Übergangszeiten, die großen Sicherheiten sind nicht mehr so sicher, und wir haben viele von diesen Bedrohungen eigentlich immer nicht vor der Haustür, aber wir wissen, dass sie da sind. Es sind Kriege da, es waren Pandemien da, also wir sind gerade ein bisschen gebeutelt. Verlieren da eigentlich so diese bedrohlichen Szenarien an Spice für so jemanden wie dich? Also
so nach dem Motto, ich sollte jetzt lustige Liebeskomödien schreiben.
Nein, das habe ich mir oft, also das habe ich mir unlängst wirklich überlegt, ob ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen Weihnachten und diesen ganzen Romcoms, die einen da umfluten und so, habe ich mir gedacht, sind die Menschen momentan vielleicht mehr zugänglich, weil sie sich so wegromantisieren wollen, so. Und da würde ich mich jetzt auf eine Einschätzung freuen von jemandem, der wirklich.
Ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen. Also meine Großmutter, die zwei Weltkriege miterlebt hat, die hat immer gesagt, immer wenn die Zeiten besonders schlecht waren, waren die Filme besonders lustig. im Kino, weil da sind die Leute ja alle noch scharenweise ins Kino gegangen und das stimmt schon. Ich glaube, dass wir uns gerne dann in Fantasiewelten flüchten, wo die Dinge alle in Ordnung sind und die Probleme lösbar sind und so. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch dieses wohlige sich gruseln. Also quasi die Ängste kanalisieren in ein Buch, in einen Film, in irgendein anderes Medium, wo man aber auch weiß, am Ende man kann es zuschlagen und dann ist erledigt und es passiert einem persönlich nichts. Also so dieses Kuschelige auf der Couch mit der Teetasse und dem Stephen King Buch zum Beispiel, ja, das hat ja diesen schönen Kontrast von ich fürchte mich ein bisschen vor etwas, wovor ich mich aber eigentlich gar nicht fürchten muss. Und ich glaube, dass diese zwei Pole beide auf einer relativ ähnlichen Ebene existieren.
Wir sagen natürlich nicht, wie dein Buch ausgeht. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht wohlig. Aber was man sicher damit verbringen kann, man kann ein paar gute Stunden am Abend verbringen. Was mich noch umtreibt, ist in dieser KI-Diskussion ist, und das würde mich auch noch interessieren von dir, diese Systeme lernen, weil sie Daten bekommen zum Lernen. Und du hast gerade vorher schon gesagt, dein letztes Buch war noch nicht eingespeist, deswegen konnte man nicht lernen. Was weltweit so ist, und da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Unsichtbare Frauen. Und da wird sozusagen in ganz gruseligem Beispiel klargemacht, wie viel mehr Daten es von Männern gibt, wie für Frauen. Und das ist zum Beispiel nur ein Beispiel, das möglicherweise interessiert dich das. Es gibt in den USA von allen AutorInnen sind 56% weiblich, aber nur 26% werden sozusagen ausgespuckt, wenn man jetzt über Google-Bildersuche geht oder also sozusagen alles, was das sozusagen. Und diese, wie soll man sagen, diese Diskriminierung wird auch in diese Lernsysteme ja eingespeist. Mhm. Glaubst du, dass sich, wenn KI in der Geschwindigkeit weiter lernt und wird viel dafür getan, also in einem Jahr hat sich die Qualität von ChatGPT ums 10.000-fache erhöht, zwischen eben heuer vor einem Jahr im Jänner und dann Ende des Jahres 2023, dass das eigentlich auch für Frauen oder für marginalisierte Gruppen, für Menschen mit anderer Hautfarbe, für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die gesellschaftlich eben nicht dem, ich bin 30 Jahre alt, weiß und Europäer oder Amerikaner, dass das auch gesellschaftlich schwierig wird, eben weil die Daten dann eine Realität erschaffen, die es gar nicht so da ist.
Das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch nicht den Kopf so wirklich drüber zerbrochen. Aber nachdem die KI ja nur spiegeln kann, beziehungsweise ja eigentlich nur kopieren kann, zumindest dem aktuellen Stand nach, kann sie ja nur auf das zugreifen, was sie findet. Und wenn sie natürlich wenig findet über marginalisierte Gruppen oder wenn einfach sozusagen dieser Geschlechterbias sehr stark ist, dann wird die KI den widerspiegeln, da bin ich ja klar, weil es geht ja gar nicht anders.
Ja, ich halte das nämlich also für eine, wie soll man sagen, für einen Diskussionspunkt, der gar nicht so oft erwähnt wird. Es ist mehr so zu sagen, wie können wir vernünftige Ergebnisse aus dem Ding rausholen und gar nicht so sehr, jetzt sind wir schon im echten Leben noch nicht wahnsinnig gut darin, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen. Und natürlich, wenn sozusagen das Datenfutter das Ungerechte von der echten Welt nochmal reinkriegt und dann sozusagen daraus, was das ist jetzt das neue Echte, erwirkt, ist vielleicht auch gar nicht so leicht, dann dort gut unterzukommen.
Ja, das ist die Frage, ob man das will. Nein, aber, ja. Aber ja, nein, das ist klar, das ist durchaus bedenkenswert.
Was mir aufgefallen ist bei deinen ProtagonistInnen im Buch, ist, da gibt es die Bedrohung oder dieses Gängeln von dieser KI und auf der anderen Seite ist, wie auch in einem normalen Escape Room, es ist die Intelligenz und die Fähigkeit, Rätsel zu lösen, von den Menschen gefragt. Also es geht nicht, also man kann der KI dort nicht mit einem anderen Computersystem begegnen, sondern Es sind die Menschen, auch ihre Kooperationsfähigkeit, auch ein kleiner, das sage ich jetzt nicht, sonst ist wieder ein Spoiler, aber es ist ein Moment dabei, wo ich mich echt gegruselt habe. Aber was würdest du sagen? Das ist ja fast ein bisschen wie ein Gegengift. Also du brauchst immer auch noch menschliche Fähigkeiten, auch menschliche Kombinationsgaben, menschliche Erinnerungen, die auf was ganz anderes referenzieren, was vielleicht gar nicht so logisch ist. Wie soll ich sagen? Ich hätte gern, dass menschliche Intuition das Gegengift zu KI-Modellen ist. Sag mir jetzt, dass das so ist.
Ich kann mir gut vorstellen, also meinst du jetzt, ob es in meinem Buch so ist?
Ja, in deinem Buch oder, ist es vielleicht so gemeint.
Oder
ist
ob es so grundsätzlich so ist. Ich glaube, dass menschliche Intuition, dass Intuition und dass Kreativität das ist, was KI derzeit noch nicht hat. Mhm. Ich traue mich überhaupt nicht prognostizieren, ob das so bleibt, weil ich glaube, Kreativität ist durch dieses Lernen irgendwann möglich. Ich weiß nicht, ob Emotion irgendwann ein Thema sein wird. Da gab es ja auch schon also seit langer Zeit diese Frage Maschinen und Emotionen und eine andere Form von Emotionen. Also, aber das geht dann so schon ins Hoch-Hoch-Philosophische. Da traue ich mich gar nichts, auch nur ansatzweise Gültiges dazu zu sagen. Ich glaube, dass Widerstand im Moment ist. Dass Intuition, dass Emotion, dass auch mal die Logik brechen können, sicher Qualitäten sind, die uns helfen werden.
Ja, das sehe ich auch so, beziehungsweise hoffe ich auch so. Ich denke, dass man das auch ein bisschen kultivieren muss, auch wieder. Dass das was wert ist. Und wenn ich mir denke, dass du schreibst ja ein Buch, ja? Du schreibst 2 Bücher im Jahr, wahnsinnig viel Output, aber das schreibst alles du. Also es kommt sozusagen aus einem Menschen raus, selbst wenn der Inhalt dann KI ist, also wenn du dich mit KI beschäftigst, aber das ist etwas, was du aus dir schöpfst. Das ist ein kreativer Prozess, den kann sonst niemand.
Man muss natürlich auch sehen, ich meine, auch jeder Mensch, der kreativen Output hat, hat Input. Also ich habe ja auch Input. Ich habe dann eben, wie gesagt, Gespräche oder ich, weiß ich nicht, lese was im Internet oder in der Zeitung oder ich gehe in Ausstellungen. Also es gibt ja auch immer für die menschliche Kreativität, die funktioniert ja nicht im leeren Raum im Normalfall. Und ja, kein Punkt dahinter, sondern es ist einfach nur eine andere Form, denke ich, des Inputs und eine andere Verarbeitung dessen, von was man so an Eindrücken sammelt und verarbeitet.
Aber ich finde, Inspiration ist trotzdem was anderes als KI mit Daten zu füttern, oder?
Absolut, absolut. Ich glaube auch nicht, dass wenn man jetzt die gleichen, es funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht, wenn ich sage, wenn ich KI und einen Menschen den gleichen Reizen aussetze und dann schaue, was unten rauskommt. Ich glaube, das würde im Moment noch nicht
klappen. Aber ich tappe ja auch jetzt gerade wieder in diese Falle, dass man es so voll vergleicht. Also, ja, dass man eben Menschen und dieses System voll vergleicht, das ist ja auch schon, glaube ich, total falsch. Aber in deinem Buch ist man auch sehr verführt, man sucht ein menschliches Ebenbild in dieser, in dieser böse gewordenen KI, weil es in vielen Hologrammen oder in etwas, was halt so menschenähnlich ist, daherkommt. Aber ist das vielleicht die Grundproblematik, dass wir so schnell dabei sind, wenn, keine Ahnung, Siri, glauben wir auch, ist eigentlich eine Frau, weil wir halt auch glauben, unser Hund ist unser Freund und also weil wir so schnell als Menschen bereit sind, anderen Wesen oder Systemen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben?
Ja, definitiv. Also da bin ich auch ganz bei dir. Wobei ich das natürlich schon sehr bewusst gemacht habe in dem Buch, weil es ja viel interessanter ist und das jetzt einfach halt vom Schreiberischen her, einen Antagonisten zu haben, der greifbar ist und der quasi eine Form von Persönlichkeit hat, als ein Programm. Weil da entwickelt man ja auch keinen Bezug dazu, dass man sagt, okay, es ist gefährlich, aber wenn das ein Gesicht hat oder mehrere in dem Fall, liest sich das ganz anders und hat für mich deutlich mehr Reiz, muss ich gestehen. Also das jetzt rein jetzt vom, wenn wir jetzt nur von meinem Buch ausgehen, in der Realität finde ich es gefährlich tendenziell, dass man dann sagt, das ist Siri und Siri ist mein Freund und Siri. Also das, ich glaube, das ist tatsächlich, aber ich bin überzeugt, das kommt. Also ich bin zum Beispiel überzeugt davon und ich weiß nicht, ob ich das gruselig oder gut finde, dass der Pflegemangel teilweise auf diese Art und Weise bekämpft werden wird mit sehr menschlich aussehenden Pflegerobotern, die einem dann am Abend vielleicht auch noch ein Schlaflied singen oder was vorlesen und die Bezugsperson Nummer eins sein werden für gewisse Menschen. Also ich bin mir recht sicher, dass das so sein wird.
Ja, ich bin mir auch sicher, wobei ich mir gerade in dem Bereich gar nicht so sicher bin, ob ich es wirklich nur schlecht finde.
Ja.
Im sozusagen in der Abwägung, es gibt niemanden oder es gibt jemanden, der das simuliert, der vielleicht in eine Hand hat, die oder eine sozusagen eine quasi Hand, die sowas Ähnliches auslöst wie menschliche Berührung. Es klingt total spooky, ich weiß, wenn ich mich selber als Pflegende vorstelle, also als zu Pflegende vorstelle, finde ich es in der Theorie gleich wieder nicht so super, aber ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem da Anwendungen gibt, die man in der Abwägung auch in Ordnung finden kann.
Ja, sowas wie 24-Stunden-Pflege, einfach jemanden, der immer da ist, der dann vielleicht sogar das EKG über Bluetooth oder was weiß ich auch immer, was für eine überwachen kann. Also ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht irgendwann gemacht werden würde innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre.
Ja, das glaube ich auch. Sag, ist dein Roman ein moralischer? Hast du eine Moral eingebaut?
Oh, nein, das sage ich auch bei den Jugendbüchern immer. Also ich mache nicht den Roman und ziehe dann quasi drunter einen Strich und sage so, und die Moral ist jetzt Doppelpunkt. Sondern ich glaube, man kann immer eine Haltung herauslesen, meine. Aber ich versuche auch ganz bewusst, sie nie jemandem so aufs Auge zu drücken, so nach dem Motto, Technik, schlecht. Das würde ich nicht wollen, das möchte ich auch als Leserin nicht, dass wenn mir jemand seine Botschaft so um die Ohren knallt. Ich finde es immer schön, wenn es Denkanstöße gibt, aber in welche Richtung dann gedacht wird, das möchte ich eigentlich nicht vorgeben.
Ja, es ist viel drinnen jedenfalls. So viel kann ich verraten, ohne dass ich irgendwas spoilere, was der Handlung, was von der Handlung was wegnimmt, das will ich natürlich nicht. Liebe Ursula, Die Burg erscheint am 1. Februar und ist dann, du gehst auch auf Lesereise damit. Also sag mal, was sind denn so die ersten?
Also die Premiere wird sein in Leipzig, dann geht es weiter nach Erfurt, nach Bamberg und dann bin ich relativ viel unterwegs im Februar noch, aber es ist hauptsächlich Deutschland tatsächlich. Einmal bin ich in der Nähe von Innsbruck in Hall, in einer Burg, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ich werde in Bruneck lesen, aber auch in Quedlinburg, da war ich noch nie. Es ist relativ viel Ost. In Rostock, wo ich noch nie war, in Quedlinburg. Also es sind ein paar interessante Städte dabei, die ich bisher noch gar nicht besucht habe.
Aber du bist da vielleicht auch ein bisschen in Österreich, aber der Einfachheit halber hänge ich vielleicht die Daten in die Shownotes dazu.
Ja, das wäre super. Also ein bisschen es gibt auch eine Wien-Lesung, da bin ich jetzt aber noch nicht ganz sicher, wann die ist und auch noch nicht ganz sicher, wo die ist. Ich glaube, es ist der 6. Februar, aber ich beschwöre es jetzt nicht, weil ich selber noch keine Bestätigung gekriegt habe.
Okay, liebe Ursula, dann sag jetzt noch zum Abschluss, warum würdest du denn gern selber in einer Burg leben?
Ich habe Burgen schon als Kind total geliebt. Also ich würde gerne in einer Burg leben, weil ich diesen historischen Flair so mag. Dieses Gefühl, dass da schon vor 500, 600 Jahren die Leute gesessen sind, gegessen haben, gelesen haben, geschrieben haben, Dinge getan haben, die ich mir wahrscheinlich gar nicht in der Form vorstellen kann, wie sie wirklich gewesen sind. Aber ich mag dieses, ich finde das wahnsinnig fantasieanregend, obwohl ich keine historischen Romane schreibe. Ich habe aber diesen Traum, den ich also so als Kind wirklich gehabt habe, so nach dem Motto, haha, eine Burg oder irgendwann in einer Burg wohnen. Also seitdem ich mich mit auch mit den Themen Denkmalschutz und Heizkosten beschäftige, hat sich das ein bisschen abgeschwächt.
Wobei es gibt, ich habe in der Steiermark so, mal so eine Serie gemacht, wo so alte Burgen dann mit moderner Architektur sozusagen aufgewertet wurden. Natürlich auch mit völlig quasi verrückten, unter Anführungszeichen, Architekten und Architektinnen, die sich das angetan haben, eben mit der Substanz und eben Heizen und so. Aber natürlich sind diese Räume oder was dann da entsteht, wenn da so Mauern sind und man weiß, wow, was habt ihr schon alles gehört? Das ist natürlich, also das berührt einen und ist auch schön. Also vielleicht kannst du es ja doch noch irgendwann umsetzen.
Also ich habe das mit eigentlich so ein bisschen von meiner Liste gestrichen, muss ich gestehen. Aber besuchen tue ich sie sehr, sehr gerne, ohne dort zu wohnen.
Okay, liebe Ursula, danke für deine Zeit und deine Einblicke in die Welt der Burg und auch in deine Perspektiven, was KI betrifft. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und danke auch bei euch fürs Dabeisein. Ich habe gelernt, dass ich in den nächsten Wochen ganz sicher noch eine Folge zum Thema KI machen möchte. Mich interessieren diese ganzen ethischen und moralischen Aspekte. Also seid gefasst drauf, es tut mir leid, aber ich finde es ein sehr wichtiges Thema und deswegen gibt es da noch was dazu. Aber nicht für den Moment und auch nicht fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, gute Gespräche miteinander, mit Menschen und wenn ihr euch ein paar gute Stunden gönnen mögt, dann schaut in die Burg. Von der Ursula. Alles Liebe, bis dahin und Baba.